Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Eine heilige Sache ist Opfern für Heimat und Muttersprache. Eine Recherche im November 2003. Weiter mit einer niedersächsischen Landeskunde, Teil 6. Etwa 5 Kilometer entfernt von unserem Landhäuschen, per Fahrrad bequem zu erreichen, in einem Tal bei Marklohe, ist im Plattdeutsch seit 1932 eine Waldbühne gewidmet. Seit 1952 trägt im Schatten alter Buchenbäume ein von der Eiszeit zurückgelassener Findling diese Inschrift. Ich probier's mal. Eine heilige Sache ist Opfern für Heimat und Muttersprache. Jo Arbeit und Leben, so wird wie schaffen und streben. An einem Sommertag radelten wir zu dieser Waldbühne. Wir kamen gerade noch rechtzeitig fürs Vorprogramm, bei dem, wie fast jedes Jahr, Baum Möhring und seine Frau im Kreise anderer Paare als lustige Dancer von Wietzen in schmucker Tracht traditionelle Tanzformationen über die Bühne walzen. Wann übt ihr eigentlich, wollte ich schon immer mal fragen, angesichts mir bekannter Extradienste über die Arbeit an Kuh und Kulturpflanze hinaus, als da wären aktiver Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr, im Schützenverein, als Schatzmeister des lokalen Jägervereins und so weiter. Unterdessen hat eine Blaskapelle die Tänze abgelöst, während sich Einheimische und ein paar Touristen am Bratwurstgrill oder am Biertresen überlegen, ob es klug war, den Regenschirm doch nicht mitgenommen zu haben. Es gibt dann noch mindestens 2 Pausen im Drama um Des Warte Hannibal, die erneut der Förderung lokaler Gastronomie- und Cateringbetriebe dienen, bevor ich begreife, dass es sich bei dem Hannibal um einen schwarzen Eber handelt. In diesem Jahr hieß das Stück auf der Waldbühne »Pass ob de dern«. Etwas vorlaut fragte ich rechtzeitig den Wilhelm Möhring, ob das denn überhaupt korrektes Platt sei. Entweder sei auf Hochdeutsch gemeint, pass auf, das Mädchen, dann fehle ein Komma. Oder es sei gemeint, pass auf das Mädchen auf, dann fehle ein zweites Ob, pass ob de dern ob. Auweia. Die Frage ist bis heute ungeklärt, trotz Einbeziehung einer Reihe weiterer lokaler Experten an unserem Biertisch und mir schwant, da wird von mir noch so manches Bier zu bestellen sein. Aber wie kam Marklohe zu seinem Namen? Ich fing an zu recherchieren, wie man das heutzutage macht, zunächst hauptsächlich im Internet, das erstaunlich viel aus alter Zeit weiß. Seit der Bronzezeit war der Mittelweserraum Siedlungsgebiet germanischer Stämme aus dem Gebiet, das heute Schleswig-Holstein heißt. Im 4. Jahrhundert erreichten die Sachsen als letztes Wandervolk dieses Gebiet. Der Stamm der Sachsen entstand vermutlich durch den Zusammenschluss mehrerer germanischer Stämme zu einer Wehrgemeinschaft, der sie nach der gemeinsamen Waffe, dem Kurzschwert Sachs, den Namen Sachsen gaben. Die Sachsen besaßen keinen König, sondern nur in Kriegszeiten einen Herzog. Das war der Heerführer. An der Spitze der einzelnen Gaue standen Anführer oder Fürsten. Einmal im Jahr trat mitten in Sachsen eine allgemeine Versammlung, der Althing, zusammen, um allgemeine Angelegenheiten, aber auch um über Krieg und Frieden zu beraten. Themen waren außerdem das Verhalten gegenüber den Römern, die bei der Kolonialisierung Europas bis in die Nähe der Markloher Vorfahren vorgedrungen waren. Die Markloher haben den Nazis das Missverständnis zu verdanken, dass ihr Heimatort für jenen Platz gehalten wurde, an dem die sächsischen Vorfahren ihren Althing abzuhalten pflegten. Auf der Suche nach symbolhaften Verbindungen zum germanischen Erbe stießen die Nationalsozialisten auf die einzige Quelle für das Stammesleben der Sachsen im 8. Jahrhundert, auf die Vita Lebuini Antiqua des Mönches Lebuin. Der hatte sich zusammen mit seinem Gefährten Marchelm bemüht, die Sachsen zu missionieren. Die hierzu erfolgten Ausführungen Lebuins lauten in der Übersetzung: Lebuin ging hin und wieder nach Sachsen, bemüht, Menschen für Christus zu gewinnen, und bekehrte viele zum Glauben an Christus. Er hatte auch Freunde und Vertraute unter den Vornehmen. Darunter war ein reicher Mann im Pagus Sudergo namens Volkbrat. Einen König hatten die alten Sachsen nicht, sondern nur Statthalter, Satrape, in den Gauen. Auch war es Sitte, dass sie einmal im Jahr mitten im Sachsenland eine allgemeine Versammlung an der Weser bei dem Ort, der Markloh heißt, abhielten. Dort kamen gewöhnlich alle Statthalter zusammen, sowie aus den einzelnen Gauen 12 auserwählte Adlige und ebenso viel Freie und ebenso viel Lieten. Sie erneuerten dort ihre Gesetze, fanden das Urteil in wichtigen Rechtsfällen und beschlossen, was sie während des Jahres an Kriegs- und Friedensunternehmungen durchführen wollten, in gemeinsamer Beratung. Die Nationalsozialisten entdeckten glücklicherweise nicht den richtigen Ort und verlegten den Tingplatz kurzerhand nach Lohe, linksseits der Weser. Lohe wurde dann umgetauft zu Marklohe. Vielleicht war es Glück, dass sie den Platz nicht fanden und für ihre völkischen Versammlungen missbrauchten. So behielt der alte sächsische Tingplatz ganz seinen Reiz. Quelle hierfür: Varus starb im Teutoburger Wald, von Rolf Böckemeyer. Den entscheidenden Tipp für den vermutlich richtigen Ort gab später der Heimatforscher Konrad Wiebking. Rechtsseite der Weser, unweit von Loccum, in der Nähe des Ortes Wasserstraße, schüttet eine Quelle am westlichen Rand des Klusberges so große Wassermengen, dass selbst in trockenen Sommern gleich ein kräftiger Bach entsteht. Rechts von der heute eingefassten Quelle stand im Mittelalter eine Kirche, vermutlich zum Entheidnischen des Ortes. Die Kirche wurde später wieder abgetragen. Die Topographie des Klusberges drängt geradezu den Eindruck auf, dass sich hier die sächsische Kultstätte der Tingplatz befunden haben muss. Dazu kommt der strategische Vorteil, für einen Versammlungsort für Tausende von sächsischen Abgesandten zu Pferde. Wo sollten sie sich anders treffen als auf trockenem, sandigem Boden an einer guten Quelle? Erstaunlich, wie reichhaltig das Internet historische Informationen über diesen Landstrich hier an der Mittelweser bereithält. Abgerufen über die fragile Telefonleitung zu unserem Landhäuschen, auf den letzten Metern sozusagen von Mast zu Mast hüpfend, während die Suchmaschine nur Bruchteile von Sekunden brauchte, um die eingegebenen Stichworte mit Milliarden gespeicherter Websites abzugleichen. Diesen Teil der Recherche hätte ich auch von meinem Computer in Afrika aus erfolgreich durchführen können. Halt! Bei einem Lernergebnis hat mir das Internet nicht die ganze Brücke in die Vergangenheit geliefert, sondern nur einen Baustein. Lohe, im Jahr 1934 umgetauft in Marklohe. Ich surfe zurück und finde im World Wide Web die Chronik der Markloher Freilichtbühne. 1922 wurde der Jugendbund Lohe gegründet. Eine Gruppe davon war die Schauspielergruppe, die mit verschiedenen Aufführungen in den Loher Gaststätten den Grundstock für eine lange Theatertradition in unserem Dorf legte. 1932, das 10-jährige Bestehen, sollte auf einer Naturbühne begangen werden, und so begann man mit dem Bau der ersten Freilichtbühne in Lohe. Mit der ersten Aufführung auf dieser Freilichtbühne verbinden wir die eigentliche Gründung unseres Vereins mit dem Ziel, die plattdeutsche Mundart zu pflegen. 1934 bekam der Ort Lohe seinen heutigen Gemeindenamen Marklohe. So entstand auch der jetzige Name unseres Vereins Heimatspiele Marklohe. 1937 wurde die Waldbühne in einem kleinen Tal in Marklohe errichtet, wo wir bis heute unsere plattdeutschen Theaterstücke aufführen. Nach Aussage vieler Besucher zählt sie zu den schönsten Bühnen weit und breit. 1962 erfreute Lale Andersen als Stargast die Besucher. Ende des Zitats aus der Chronik der Markloher Freilichtbühne. Die 1929 einsetzende Weltwirtschaftskrise mit ihrer Massenarbeitslosigkeit und der Verschuldung der Bauern hatte der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, der NSDAP, Wählermassen zugeführt. Ihr Führer, Adolf Hitler, hatte die Ziele seiner angestrebten Herrschaft über Deutschland schon 1925 offen dargelegt, in seinem Buch »Mein Kampf«. Danach maß der Nationalsozialismus dem als rassische Einheit aufgefassten Volk den höchsten Wert zu. In der Wertung der Rassen wurde dabei der nordisch-germanische Mensch an die Spitze gestellt, der Jude auf den untersten Rang verwiesen. Am Ende der Entwicklung sollte eine höchste Rasse als Herrenvolk stehen. Dem deutschen Volk, so Hitler, gebühre der nötige Lebensraum, der nur durch das Schwert genommen werden könne. In der Chronik der Markluer Waldbühne klafft eine Lücke zwischen ihrer Errichtung im Jahr 1937 bis zum Auftritt von Lala Andersen im Jahr 1962. Lala Andersen? Lilli Marleen. Bei dem Soldatenlied des Zweiten Weltkriegs bekommen nicht nur altgediente Lanzer noch heute eine Gänsehaut. Lala Andersen wurde mit dem Lied ein Weltstar. Ich wende mich wieder dem Internet zu, aber Suchfragen nach dem Markluer Leben während der Hitlerzeit zeitigen nur ein Resultat: die Auflistung der Ergebnisse eines Wettbewerbs für Schulen, den 1973 der Hamburger Unternehmer Kurt A. Körber zusammen mit dem damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann angestoßen hatte. Absicht des von der Körber-Stiftung organisierten Wettbewerbs war es, junge Menschen zu ermutigen, in der deutschen Geschichte nach demokratischen Traditionen zu suchen. 1980/81 war die Aufgabenstellung tägliches Leben unter dem Nationalsozialismus. Den 5. Preis erhielt die 10. Klasse des Nienburger Hindenburg-Gymnasiums mit dem Thema »Die Hitlerjugend in Nienburg und die Judenverfolgung«. In Form fiktiver Tagebuchaufzeichnungen eines Hitlerjungen und eines BDM-Mädchens stellen die Schüler die Indoktrination Jugendlicher und die Diskriminierung und Verfolgung von Juden dar. Das Suchergebnis verweist auf den Tutor der Arbeit, Theo Weinobst aus Marklohe. Er könnte jemand sein, denke ich, der mehr weiß als das Internet. Ich finde eine Telefonnummer im Ortsverzeichnis und es passiert etwas, das mich aus dem World Wide Web in der kleinen Welt meiner unmittelbaren Nachbarschaft landen lässt und in der Tragödie einer hier ansässigen Frau. Als ich nach Theo Weinobst frage, zögert die Frau am Telefon, unter deren Namen der Anschluss registriert ist. »Es war mein Mann«, sagt sie schließlich. Er ist 1989 zusammen mit dem Piloten eines kleinen Flugzeuges in die Weser gestürzt. Er hatte Rapsfelder fotografieren wollen. Sie blühten so schön damals, sagt Frau Weinobst. Und ich höre, wie draußen über dem Haus ein kleines Sportflugzeug die Kurve nimmt. Das rote Ziegeldach unseres Häuschens war schon immer Markierung für die Sportpiloten. Ab hier in einer engen Rechtskurve das kleine Flugfeld in Holzbalge anzusteuern. Von dort war Theo Weinobst zu dem verhängnisvollen Flug gestartet. Frau Weinobst lässt sich mein Anliegen erklären und rät, den Doyen der Markloher Theatergruppe anzurufen, Heinrich Diekhoff. Ich kenne ihn von der Waldbühne. Ohne das Engagement seiner Familie gäbe es kein Theater in Markloe. In Pass ob de Dern spielten in diesem Sommer neben ihm 5 Mitglieder seiner ausgedehnten Familie. Er fungierte außerdem als Spielleiter und ein weiteres Familienmitglied hockte im Souffleur-Kabuff. Also weiter ohne Internet. »Wen wollen Sie sprechen, den Junior oder den Senior?« fragt die Frauenstimme. »Den Senior.« Und da es Mittagszeit ist in Markluhe, in dieser Gegend steht das Mittagessen um 11.30 Uhr auf dem Tisch, kann ich bald mit dem Senior schnacken. 1934, im Februar dieses Jahres, sei er auf die Welt gekommen. Nein, dass es die Nazis waren, die seinen Geburtsort umgetauft hätten, davon wisse er nichts. Bei ihm sei in der Geburtsurkunde noch Lohe eingetragen. Drei Orte namens Lohe hätte es in der Region gegeben. Das hätte bei der Post dauernd zu Verwechslungen geführt. Lohe, das heißt ja Grenze. Und dann sei eben Mark zur Unterscheidung dazugefügt worden. Mark als Bezeichnung für Gemarkung, Dorflur, Gemeindeland. Und während des Krieges seien die Theateraufführungen ausgefallen. Ich telefoniere mit dem Nienburger Stadtarchiv. Die dort zuständige Frau Berger hört sich mit wachsendem Interesse die Ergebnisse meiner bisherigen Rechercheversuche an und wundert sich ebenfalls, dass so wenig über diese Zeit veröffentlicht ist. Mars leuchtet in dieser Nacht wieder vom Südhimmel durch die Terrassentür. Ich stöbere noch ein bisschen im Internet und über die neuen Telefonmasten hüpft von der Dolldorfer Brücke das Google-Suchergebnis auf meinen Laptop. Eine Website mit demografischen Daten des Nienburger Raumes aus den 30er Jahren. Einwohner Landkreis Nienburg an der Weser. 1933 64.271. 1939 66.990. Konfessionsstruktur Kreis Nienburg an der Weser. 1939. Evangelisch 96,1%. Katholisch 2,4%. Gottgläubig 0,9%. Glaubenslos 0,1%. Sonstige 0,5%. Jüdische Bevölkerung im Kreis Nienburg an der Weser nach der Volkszählung vom 17. Mai 1939. Juden insgesamt 68, davon 25 männlich, davon Glaubensjuden 66, davon 25 männlich. Jüdische Mischlinge ersten Grades 10, davon 5 männlich, davon Glaubensjuden 0. Die Reichstagswahlen vom 5.3.1933 im Landkreis Nienburg, Wahlbeteiligung 89,8%. Abgegebene gültige Stimmen insgesamt 38.617. NSDAP 24.798, SPD 7.133, KPD 1.308, Zentrum 136, DNVP Kampffront Schwarz-Weiß-Rot 2.445, DVP Deutsche Volkspartei 270, Christlich-Sozialer Volksdienst 94, Deutsche Bauernpartei 15, Deutsch-Hannoversche Partei 2226, DDP Deutsche Staatspartei 192. 13. November 2003, E-Mail von Patricia Berger aus dem Nienburger Stadtarchiv. Sehr geehrter Herr Schmidt, im geschichtlichen Ortsverzeichnis der Grafschaften Hoya und Diepholz, L bis Z, von Brigitte Streich, Hannover 1993, ist nachzulesen, Zitat, am 4.4.1934 genehmigte das preußische Staatsministerium per Erlass die Umbenennung Lohes in M. Es wird auf folgende Literatur hingewiesen, die leider weder im Stadtarchiv noch in der Historischen Bibliothek Nienburgs zu finden ist. J. Prinz, das Territorium des Bistums Osnabrück, Studienvorarbeit, Historischer Atlas Niedersachsen aus dem Jahr 1934. Hinweisen möchte ich auf die Möglichkeiten, hier im Stadt- und Kreisarchiv Nienburg die lokale Tageszeitung von 1934 bzw. Unterlagen zur Gemeinde Markluhe einzusehen. Die Chronik von Markluhe enthält den Hinweis auf Protokollbücher des Gemeinderates Markluhe. Hier empfehle ich, die Samtgemeinde Markluhe anzusprechen. Ich hoffe, diese Hinweise helfen Ihnen weiter. Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. Frau Berger vom Nienburger Stadtarchiv hat angeboten, in ihr zugänglichen Quellen zu stöbern, zum Beispiel in den Mikrofilmen des Historischen Zeitungsarchivs. Die Nienburger Lokalzeitung heißt Die Harke und erscheint seit 1871. Am 12. Oktober 2003 las ich in der Sonntagsausgabe der Harke, dass es im Raum Nienburg offenbar eine wachsende Zahl von Menschen gibt, die wissen wollen, was damals passierte. Der Artikel berichtet von einem in der Region entstehenden Internetprojekt, das der Frage nachgehen soll, wie war die Diktatur in Nienburg? Zitat aus der Harke. Hier arbeitet der Heimatverein Haßbergen eine Seite mit Zeitzeugenberichten über die Jahre 1933 bis 1948, voraussichtliche Fertigstellung November 2003. Dieses Projekt wird gefördert von der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung Hannover. Hier werden Jugendliche und Erwachsene Originaltonaufnahmen der Zeitzeugen hören, umfangreiches Informations- und Recherchematerial erhalten und Tipps und Links zu diesem Thema bekommen. Initiatorinnen sind Sabine Hildebrandt und Hilda Richers-Kieseritzky. 2000 veröffentlichten beide das Kinderbuch Jan und Julias Abenteuer, eine spannende Zeitreise durch das historische Nienburg. Im November 2002 erschien ihr zweites gemeinsames Jugendbuch Wir wussten nichts davon. Nienburger Zeitzeugen berichten aus den Jahren 1933 bis 1948, das jetzt Grundlage für das Internetprojekt ist. Buchzitat: Wie war das in meiner Familie? Was weiß mein Opa? Wie hat es meine Großtante erlebt? 23 Zeitzeugen berichten offen und lebendig über die Jahre 1933 bis 1948 im Landkreis Nienburg. Aber was hat das mit der Gegenwart zu tun? Felix und seine Clique suchen nach Ursachen für Fremdenhass und Rassismus. Durch Zufall entdeckt Felix das Tagebuch seines Opas aus der Nazizeit. Er nimmt die Spurensuche auf. Und jetzt, im November 2021, empfehle ich sehr gerne den Besuch dieser Website, auf der die Zeitzeugen nach wie vor zu hören sind. Einfach ganz unten auf das Bild klicken.